Champions League ist und Manchester City ist noch dabei. Deshalb rufen wir wen an?
Wir rufen an Sinan Bütici. Der hat ja Manchester Besuch, hat seine Karriere früh beenden müssen. Das ist natürlich ein Thema, über das wir sprechen werden. Wir sprechen über seine Tätigkeit als Scout für Manchester City und natürlich auch über seine angestrebte Trainerkarriere. Viel Spaß beim Reinhören.
Ruf mich an.
Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung. Servus Sinan, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Servus, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Du, wir haben gerade gesprochen über Real gegen Man City, Champions League. Was glaubst du, was ist dein Gefühl? Wer macht's? Wer geht ins Finale?
Ja, ich glaube, ich muss sagen City. Also ich glaube, ich habe da keine andere Wahl. Aber ich glaube schon, dass der City ganz knapp gewinnen wird.
Ja, du hast es ja schon angesprochen. Du hast ja natürlich eine Manchester City-Vergangenheit. Einer der wenigen Österreicher, wenn nicht, na, eigentlich der einzige Österreicher mit Manchester City-Bezug und Vergangenheit. Hast dort im Nachwuchs gespielt, U21, U23 gespielt im League Cup. Warst du einmal auch auf der Bank bei der ersten, hast dann aber leider deine Karriere beenden müssen. Aber lass uns ganz an den Anfang springen. Wie war es denn so, mit 17 zu Man City zu gehen?
Ja, es war schon eine komplett andere Welt, weil ich ja, ich sage mal, hier in Österreich nicht wirklich so der talentierteste Spieler war. Und das war halt eben, wo ich, sage mal, das erste Mal im Jugendnationalteam einberufen worden bin. Und man hatte mein erstes Spiel und da ging es auf einmal los. Da kamen die Anrufe, kamen hier die Zeitungsausschnitte und das ändert sich ziemlich schnell, sagen wir mal so.
Aber wie arg hast du da gespielt im Jugendnationalteam, dass dann auf einmal alle Anrufe gekommen sind? War das ein Auftritt, wo du so dominiert hast? Oder?
Das war wirklich ein Auftritt und ich habe nicht von Anfang an gespielt. Das war nur eine halbe Stunde, also halbe Stunde hat gereicht.
Gegen wen?
Da haben wir gespielt gegen Zypern, in Dänemark war das. Da war so ein U16 oder 17 EM-Quali war das.
Aber dann überragend, wie waren so die ersten Eindrücke, wenn man dann nach Manchester kommt, in die große Fußballwelt? Sieht die damals noch nicht so enorm riesig und so erfolgreich, aber trotzdem natürlich schon ein Top-Club. Was waren so die ersten Eindrücke, wie du da als 17-Jähriger nach Manchester gegangen bist?
Ja, ich meine, also, wo ich das erste Mal drüben war, es war ja, wie du es angesprochen hast, es war ja nicht so, sag mal, dieses Imperium, was jetzt aufgebaut worden ist. Es war eben so ein bisschen die alte Schule noch. Wir hatten Umbro als Sponsor, wir hatten mit schwarzen Schuhen trainieren müssen. Und ich hatte damals Nike als Sponsor und die schicken ja meistens weiße, rote. Und ich kann mich erinnern, wir waren mit ein paar Spielern im Garten und haben die Schuhe schwarz angemalt, weil wir mit schwarzen Schuhen trainieren haben müssen. Und das war wirklich so der Anfang. Und natürlich, wo man dann das erste Mal ins Stadion reingeht und sieht, wie das alles aufgebaut worden ist, wie modern der Verein ist. Und dann eben, ich sag mal, ich habe mich glücklich geschätzt, dass ich eben diesen ganzen Umbruch miterlebt habe. Also ich war da, bevor dieses Ganze losgestartet hat mit diesen Imperien und auch eben dann mittendrin, sage ich mal so.
Aber du hast ja auch mit extrem interessanten Spielern gespielt, in der U21 und in der U23. Angelino zum Beispiel, der bei Leipzig jetzt kickt, mit dem hast du 37 Partien gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und einer deiner Trainer war Patrick Vieira. Also das war schon sehr interessant, was da alles passiert ist. Was hast du da mitnehmen können? Und gibt es vielleicht noch Kontakt zu Angelino oder einem Kapazunder in der Größenordnung?
Nee, also ich sag mal, Angelino war einer meiner besten Freunde, der war so wie ein kleiner Bruder für mich, weil wir waren zu dem Zeitpunkt in der gleichen Gastfamilie. Seine Großeltern haben sehr lange in Deutschland gelebt, die können Deutsch. Seine Mutter kann auch Deutsch verstehen, die tut sich ein bisschen schwer beim Deutsch reden. Und irgendwie hat sich das so zu einer, sag ich mal, Brüderschaft aufgebaut. Wir sind jetzt nur immer in Kontakt, wir telefonieren ab und zu. Ich sage jetzt auch beim letzten Spiel, hat er getroffen, habe ich gesagt, schön, dass du mal wieder triffst und wir verarschen uns immer gegenseitig. Und Vieira war wirklich einer, ich sag mal, vom Menschlichen her und vom Charakterischen her wirklich der Beste, den ich je kennenlernen durfte. Weil bevor er nach Manchester kam, war ja mein Weg, ich sage mal, eher instabil. Ich habe da nicht viel gespielt und mein Jahrgang war bei den Amateuren. Ich war in den U18-Bereich der Älteste und das ist nicht gerade schön für einen Spieler, wenn du weißt, du bist der Älteste, darfst nicht mit deiner Nationalität oder den anderen Spielern trainieren. Und dann, wo eben er kam als neuer Cheftrainer in die U23, hat er mich halt mit hochgenommen. Und da ging es auf einmal bergauf. Ich habe da die meisten Spiele unter ihm gespielt und das ging halt darum, der größte Wendepunkt war eben dieses Selbstvertrauen, das er mir gegeben hat. Und das bin ich halt komplett dankbar. Und ich war vor 3-4 Monaten, habe ich ja meine A-Lizenz abgeschlossen und das war eben beim Trainingsgelände von Crystal Palace in der Nähe. Und dort war er drüben und dann haben wir auch wieder getroffen, haben ein bisschen geplaudert, wie, was, wo und ja.
Ja, und jetzt bist du ja also noch immer mit Manchester verbunden, mit Manchester City, mit dieser ganzen City Group of Football. Und da hat Max noch eine Frage dazu.
Genau, richtig. Servus auch noch einmal von mir. Es ist natürlich spannend, erstens einmal schon die Geschichten und die Eindrücke, die du jetzt bisher schon vermittelt hast. Jetzt frage ich mich, wie schaut sowas aus, wenn du als Scout beauftragt wirst für City? Ruft dann der Scheich an? Mit Zeitverschiebung natürlich, schickt dann einen Privatjet nach Graz am Flughafen, du fliegst dann irgendwo hin und schaust dir den Spieler an, schreibst ihm ein WhatsApp, der ist gut oder schlecht und dann fliegst du wieder heim. Oder wie kann man das, oder verwendet es vielleicht Telegram oder wie funktioniert so ein Scouting-Auftrag wirklich?
Ja, also so einfach über WhatsApp, das wäre schön, aber es ist leider nicht so. Also so ein Scouting, wo ich mit Scouting angefangen habe, ging es ja am Anfang darum, nur die Leihspieler zu unterstützen. Mhm. Weil wir haben in Europa über 40 Leihspieler und da war nur einer zuständig. Und dann haben wir uns entschieden, ein Leihteam aufzubauen, wo es 2-3 Trainer, 2-3 Physios, ein Arzt nur für die Leihspieler da war.
Okay.
Und das habe ich am Anfang gemacht, wo ich dann eben reinkommen bin. Da musste halt jedes Spiel, also so viele Leihspieler wie möglich. Ich hatte mal eine Woche, wo ich 5-mal geflogen bin mit in 6-7 andere Städte in einer Woche. Und das ist halt, natürlich ist das ein super Job, das sieht man ja auch, aber es ist sehr intensiv, weil du musst halt um 3 Uhr in der Früh aufstehen und gehst das nächste Mal um Mitternacht ins Bett. Und das für eine Woche lang. Und dann kam eben diese Option in Österreich-Schweiz, das bisschen als Chefscout zu unterstützen, weil man eben in Österreich-Schweiz in den kleineren Nationen, sage ich mal, nicht so viel Auge braucht, weil da eben das Nationalteam schon fast die Aufgabe macht, weil die besten 16-Jährigen spielen ja schon im U16-Nationalteam. Mhm. Und da hat man sich einmal entschieden, einmal das ein bisschen zu verfolgen. Und wie das halt in Österreich ausschaut hat, war eben, dass ich mir am Anfang jedes Team in Österreich und Schweiz live angeschaut habe, um mir selber einen Blick zu machen, wer ist interessant und wer nicht. Mhm. Und das Wichtigste für einen Scout ist eben der Job, dass du natürlich auf einer Seite Spieler vorstellen, aber du musst immer einen Namen parat haben. Heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, New York anruft und sagt, du, wir brauchen einen rechten Verteidiger, das geht dann zu den Chef-Scout ganz oben zu City und die schicken dann eben eine E-Mail oder eine Datei zu den ganzen Scouts in Deutschland, zweite Liga oder Frankreich oder Österreich, Schweiz und dann muss jeder Namen parat haben, wer interessant sein kann.
Aha, okay.
Und dann wird dieser Name eben einfach hingeschickt und dann entscheiden sich eben die Scouts von New York und die Trainer und Manager und so weiter und die entscheiden sich dann. Wenn zum Beispiel City den rechten Flügelspieler sucht, dann melden sich bei den Scouts in Spanien und so weiter und die schicken halt, jeder schickt Namen, zwei Namen und dann wird das halt eben mit Videos zusammengeschnitten und Statistiken angeschaut und so weiter und dann wird man sich halt immer kleiner gefiltert und zum Schluss stehen dann halt ein, zwei Namen da.
Okay, also die Namen gehen dann per E-Mail an den Chef-Scout sozusagen. Also auch zum Beispiel Mittelstürmer, wenn einer gebraucht wird, zum Beispiel scouting@manchestercity.uk. Nicht, dass ich jetzt eine E-Mail schreibe und mich selber da vorschlagen würde. Das wäre rein hypothetisch jetzt geworden. Nein, Spaß beiseite. Gibt es irgendwelche Namen, die du zum Beispiel irgendwie jetzt manchmal noch im Fernsehen siehst, bei Premier League-Spielen oder anderen Ligaspielen, die du vielleicht irgendwann einmal auf diese Liste gesetzt hast?
Also da gibt es einen Spieler, den wir lange verfolgt haben, der von England gekommen ist, das war Jack Harrison, der jetzt bei Leeds United spielt. Mhm. Und das erste Spiel, was ich hier in Österreich geschaut habe, oder mein erstes wirkliches Scout, Scout-Aufgabe war Salzburg gegen Rapid und da ist mir gleich Haaland ins Auge gefasst. Mhm. Und da kann ich mich noch erinnern, da habe ich noch die Nachricht, wo es ging um einen Spieler von Salzburg, den ich halt beobachten sollte, weil die Scout, jeder Scout weiß, wo der andere Scout ist. Mhm. Das heißt, ich weiß, wo jetzt ein Scout in Spanien ist und ich kann ihm zum Beispiel schreiben, du, ich war mal in Spanien, ich habe den Spieler gesehen, kannst du ihn verfolgen? Und so war das Gleiche hier in Österreich. Ja. Da hat mir einer geschrieben, ich soll bitte den Spieler verfolgen. Und da habe ich eine Zusammenfassung geschrieben, da habe ich aber auch geschrieben, dass man eben den Haaland mal anschauen sollte. Und das haben sie dann gemacht, das war in Genk, glaube ich, haben sie gespielt, in Champions League Quali oder so, oder Gruppenphase, und da hat er in der Halbzeit drei Tore geschossen.
Ja.
Genau, und da hat er in der Halbzeit drei Tore geschossen. Und das war halt so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich mal ein bisschen reingefasst und reingeschnuppert, wie das so ausschaut. Und ja.
Das heißt, wenn diesen Sommer der Transfer, den alle eigentlich eh schon...
Nein,
so na, Moment, du weißt gar nicht, was ich sagen will.
Ja.
Moment, dann bist laut eigener Aussage du eigentlich der Grund für diesen Transfer.
Nicht nur ich, aber ich...
Aber du bist beteiligt gewesen, oder?
Beteiligt, sagen wir mal so.
Ist eine geile Sache. Cool.
Ich sag, der Sinan hat das eingefädelt.
Fall, ja. Morgen liest in unserer Schlagzeile, dass...
BTG fädelt Haaland-Transfer ein.
Genau. Bestätigt.
Bestätigt. Bestätigt. Nur also, besser. Kannst du, Sinan, kannst du uns bestätigen, dass Haaland zu Manchester City wechselt?
Nee, das kann ich nicht. Also, da weiß ich leider zu wenig.
Aber andere Frage, wer steht denn aktuell auf deiner Liste so drauf?
Boah, da gibt es genug Namen, aber die lasse ich mal bei mir, weil da eben nichts, ich will ja nichts falsche Nachrichten irgendwo verbreiten und weil da gibt es halt immer so, da stehen halt 30 Namen und von den 30 Namen sind vielleicht 5 interessant und wenn überhaupt. Also in Österreich ist es natürlich auf einer Seite ziemlich schwierig, eben für Man City jemanden zu scouten. Aber das Interessante Österreich ist halt diese Märkte New York, Melbourne und Belgien, Holland, das sind halt, das ist interessant für die ganzen Vereine, aber für City ist eben der Sprung zu hoch, sage ich mal.
Okay, ich sehe schon, da kriegen wir nichts aus, da schreiben wir mal an die E-Mail-Adresse Scouting.
Was? Scouting at
ManchesterCity.uk.
Perfekt, genau. Okay. Und betreff meinen Namen und
ja, das. Genau, ja, genau, ja. Laut Gespräch ja, mit am.
Sehr gut.
Aber auf Englisch, auf Englisch. Ja, ja.
Hello, sir.
Was mich noch interessieren würde, wer ist irgendwann auch mal der Name Yusuf Demir aufgetaucht eigentlich vor einigen Jahren? Bevor er zu Barcelona ist?
Schon, weil bevor er zu Barcelona gegangen ist, haben wir natürlich über Demi geredet, aber die Meinung vom Verein war eben, dass er zu diesem Zeitpunkt, wo er gerade ist, noch nicht so für den Verein ist, sage ich mal so, dass er noch nicht, also die haben gewusst, wer das ist, die kennen ihn, aber der Zeitpunkt war noch nicht da und ich glaube, in Barcelona hat er sich ein bisschen schwer getan, weil wie gesagt, dieser Sprung eben von Österreich in so einem großen Verein ist immer schwierig. Und ich denke mal, da hätte er vielleicht ein bisschen sogar noch einen Zwischensprung gebraucht und das wäre dann bei Barcelona komplett anders gewesen.
Was würdest du
aber
ihm noch
Name ist schon gefallen,
was würdest du ihm noch zutrauen im Laufe seiner Karriere?
Ja, schon viel. Ich meine, er ist noch jung und natürlich, ich glaube, als junger Spieler, wenn du schon so in dem Herrenfußball spielen darfst, das steht ja alles offen. Es geht halt natürlich mehr um die Intensität, die er selber nicht nur in Spielen, auch im Training rüberbringt. Und wenn er das hat und fokussiert ist, da kann er noch locker Großes erreichen. Also auf jeden Fall.
Okay, jetzt haben wir sehr viel über Scouting geredet. Ich möchte ein bisschen zu deiner zweiten Tätigkeit und vielleicht zu deiner Tätigkeit in der Zukunft kommen. Du bist ja auch Trainer, noch bei einem relativ unbekannten Verein, bei Weiz 2. Ich weiß noch gar nicht, in was für eine Liga die spielen. Aber ist das die Zukunft, die du siehst als Trainer?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man... Ich sage mal, das Schicksal, was ich gehabt habe, wo man einfach von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr spielen darf, weil das war ja wirklich nicht so ein Prozess, das war wirklich so, ich ging zum Training und dann kamen ein paar Leute, ja, du musst ins Büro und dann ging es halt los, ja, das ist mit dir, ist laut den Regeln von FIFA, UEFA, darfst du mit sowas nicht spielen, hin und her, und das war wirklich so ein Schock. Und da ging es, glaube ich, mal ein halbes Jahr, wo ich verschiedene Ärzte aufgesucht habe, um einfach mal ein bisschen eine andere Meinung zu holen, aber natürlich war es von jedem Arzt die gleiche Meinung, dass man da eben nicht so viel riskieren sollte. Und dann habe ich mir halt entschieden, durch das Scouting eben, das war ein super Anfang, ein super Job, aber da ging halt mein Chef und hat gesagt, Sinan, mach einfach mal deine Lizenzen, weil du weißt nie, ob du die brauchen wirst oder nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache das mal und dann ging es halt schon los mit den Lizenzen, wo ich die in Nordirland gemacht habe und da, wo ich das erste Mal am Platz war, habe ich mir einfach wieder gefühlt, okay, das fühlt sich so an, als würde ich wieder spielen. Okay, du riechst den Rasen, du ziehst deine Fußballschuhe an, du tast den Ball berühren hier und da und da habe ich mir gedacht, hey, das ist etwas, was ich in Zukunft gerne machen will. Und dafür pushe ich mich jetzt auch. Und natürlich, das mit Weiz hat eher über Zufall geklappt, weil zu der Zeit, wo ich halt dieses Trainergeschäft eingehen wollte, da war diese Intensivregel mit Corona leider und da war lange kein Fußball hin und her und da ist halt so intensiv. Und das war halt so über Zufall, wo es meine erste Station als Probe ist, wo ich damit ein bisschen austoben kann und es klappt wirklich super. Und das ist etwas, was ich in Zukunft auch definitiv erst nehmen werde und auch machen will.
Sinan, dann hake ich da ganz kurz ein, weil du eben diese Geschichte jetzt schon erwähnt hast. Du musstest vor 5 Jahren deine Karriere mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen, du hast das gerade gesagt, wegen Herzproblemen beenden. Was war da so die erste Reaktion von dir? Fällt mir da aus allen Wolken? Hast du davor Schwierigkeiten gehabt? Hast du was gespürt? Oder war das wirklich aus heiterem Himmel, dass bei einer Routineuntersuchung diese ganze Geschichte aufgekommen ist? Und wie waren auch dann die Tage und Wochen danach?
Also es war so, dass ich jedes Jahr macht man ja im Fußball diese Tests, wo du einfach von oben bis unten kontrolliert wirst und speziell auch im Bereich Herz. Und jedes Jahr war bei mir, ich sag mal so etwas Abnormales, wo man einfach noch eine extra Untersuchung gemacht hat. Aber diese extra Untersuchung hat dann eben dazu geführt, dass alles normal ist. Und dann eben vor 5 Jahren hat eben diese extra Untersuchung noch etwas herausgestellt, wo es etwas mit Genetischen zu tun hat. Das heißt, also wer in meiner Familie kann das haben und ich kann das auch sozusagen weitergeben an Kinder, meine Kinder und so weiter. Aber es ist nicht etwas, wo man sagt, ich muss das Medikamente nehmen, ich darf nichts machen, ich kann weiter Sport betreiben, ich kann laufen, ich kann alles Mögliche. Ich selber, glücklicherweise, habe ich nie was gespürt. Aber eben durch diese Untersuchungen hat sich das eben so rausgestellt. Und der Arzt hat mir das erklärt, weil man hat es früher nicht gesehen, weil mein Körper nicht ausgewachsen war. Erst vor 5 Jahren war mein Körper komplett ausgewachsen. Und da hat man dann eben genau gesehen, okay, das hat er, das hat diese Folgen können eben passieren, wenn ich weitermache und so weiter. Und eben, ja, danach ist es schwer zu beschreiben, weil ich glaube, kann ich sagen, dass ich noch immer nicht so fast realisiere, dass ich eigentlich aufgehört habe, weil natürlich als Scout, wo ich angefangen habe, war es ein super Job, aber du sitzt halt im Stadion und du siehst eben die Spielen, du schaust zu, du darfst nicht mitspielen und das trifft schon einen. Und es war oft passiert, wo ich einfach als Scout komplett vergessen habe, welche Spiele ich überhaupt anschauen muss, weil ich so fokussiert war an meine Geschichte oder wie ich früher gespielt habe und so fokussiert war, ich will da mitspielen. Und leider, aber wie gesagt, ich glaube, die größte Hilfe war eben der Verein, der gesagt hat, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, weil die eben mir alles anbieten oder einfach weiterhelfen, um eine zweite Chance zu bekommen im Fußball. Und das hat, glaube ich, vieles leichter gemacht, weil ich habe 8 Monate sozusagen gelebt, nicht gewusst, ob ich weiterspielen darf oder nicht. Und das ging für 8 Monate. Ich durfte nicht trainieren. Ich musste immer auf UEFA warten, auf FIFA warten. Ich war beim Arzt in London, einmal in München, einmal in Manchester, einmal in Amsterdam und überall untersuchen und habe einfach warten müssen. Man kann sich eh vorstellen, wenn man eine Untersuchung macht, dann wartet man mal 3-4 Wochen, bis man überhaupt was bekommt. Ja. Und natürlich war auch Manchester City eben ein bisschen, ich habe ja selber aus angeboten, dass ich bei der U18 trainiere oder bei den Amateuren, egal wo, hauptsächlich ich will trainieren, aber das war auch für Manchester City eben schwer, das anzunehmen, weil man eben damit leben muss, dass vielleicht mir irgendwann mal jede Sekunde was passieren könnte. Und das war auch von denen eben schwer, das zu akzeptieren. Und eben dann habe ich mal natürlich entschlossen, dass so halt nicht weitergehen kann, weil es waren dazu Regeln, wenn es warm. Ich hätte trotzdem noch selber entscheiden können, ob ich spielen will oder nicht. Aber eben das England war eben das einzige Land, das erlaubt hätte, dass ich eben mit so einer, Herzkrankheit oder Herzproblem spielen darf, wie zum Beispiel Länder Holland, Italien und so weiter, die haben sofort Nein gesagt. Und wie gesagt, und das waren halt so Regeln, bei über 30 Grad soll ich nicht spielen und bei Auswärtsspielen muss ich schauen, wohin ich fahre und es muss immer jemand beim Training dabei sein. Und ich habe mich halt hingesetzt und gesagt, nee, so kann ich einfach nicht spielen, wenn ich die ganze Zeit Leute draußen sehe und weiß, die sind nur wegen mir da, dass mir irgendwas passiert. Und da habe ich mich dazu entschieden, da komplett aufzuhören. Und wie gesagt, das war sehr schwer, aber Mensch, da hat er halt nicht lang gewartet und ich war nach 3-4 Wochen, war ich als Scout angestellt und das hat mir halt sehr geholfen, sage ich mal. Und ja.
Bei dieser ganzen Geschichte, das war natürlich bei der Europameisterschaft einer der Schockmomente für jeden, der die Partie gesehen hat. Wie geht's da einem Spieler, der vielleicht auch betroffen ist von so einer Geschichte, also wie du gesehen hast, wie Eriksen da umgefallen ist, war das für dich vielleicht auch so eine Geschichte, um zu sagen, okay, vielleicht war die Entscheidung, meine Karriere zu beenden, leider sehr früh, vielleicht sogar eine richtige?
Auf jeden Fall. Ich meine, wie ich schon angesprochen habe, du wirst immer mit dem Gedanken leben, dass irgendwo was passieren wird. Und natürlich das, wo ich das gesehen habe mit Dänemark, da habe ich halt Gänsehaut am ganzen Körper bekommen, weil ich mir gedacht habe, hey, das hätte mir auch theoretisch auch passieren können. Und natürlich, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, einfach das Leben, das man hat. Und ich habe mir davor, wo ich halt eben aufgehört habe, auch mit Fabrice Muamba getroffen. Ich glaube, den kennen auch viele, denen auch sowas passiert ist. Und mit damals noch, wo er gespielt in der Premier League, der auch umgefallen ist. Und der hat mir auch erzählt, das ist einfach das Wichtigste, hast du es im Leben, weil du nie halt eine zweite Chance im Leben bekommen kannst, wenn dir mal was passiert. Aber im Beruf und so weiter, da wirst du immer Chance bekommen. Und der hat mir auch erzählt, wie es bei ihm war und dass er auch einen Defibrillator bekommen hat drinnen und so weiter. Und das ist halt schon, auf einer Seite denkst du halt immer an Fußball, aber wenn du dann mal von professionellen Ärzten oder Leuten, die das selber erlebt haben, hörst, da denkt man halt von einer Sekunde auf die andere komplett anders und respektiert halt sich selber und das Leben mehr, sage ich mal so, als jetzt dem Fußball.
Ich finde, man darf auch nicht ganz vergessen, dass du damals auch noch sehr jung warst. Ja? Also das war, glaube ich, auch noch mal schwieriger, das damit umzugehen. Ja?
Aber du bist ja jetzt noch immer sehr jung, wenn man das so sagen darf, 27. Ja. Die Trainerkarriere, den Trainerweg jetzt eingeschlagen, wir haben es uns ausgerechnet. Also Jeißle ist jetzt 34 und ist Meister geworden. Das heißt, wenn du jetzt mit Weiz 2 jedes Jahr aufsteigen würdest, könntest du der jüngere Meistertrainer werden. Also wenn du Weiz 2 innerhalb von 7 Jahren zum Bundesliga Meister coacht, wärst du jünger als, als Matthias Jeißle. Das ist ein schönes Ziel, oder?
Ja, sehr schönes Ziel, weil da brauche ich finanzielle Mittel. Wenn du als Sponsor einsteigst und da...
Ja, entschuldige, du hast die besten Connections zu Manchester City.
Der Johannes ist doch kein schlechter Sponsor. Was glaubst du, was wir heben bei der Sendung?
Ja, perfekt. Ja, schau her.
Ja, dann treffen wir uns nachher. Nein, du bist das, aber es ist schon ein Ziel, Bundesliga-Trainer zu werden, oder sagst du eher Nachwuchsbereich ist was für dich?
Nee, Bundesliga auf jeden Fall. Natürlich, wenn ich sehe Jeißle und die ganzen jungen Trainer, Nagelsmann, die so hoch rauskommen, das pusht mich halt. Ich will da wieder vor Fans sein, ich will da wieder vor Publikum spielen und wo es um vieles geht. Und das ist einfach diesen Antrieb, Antrieb, was ich habe, einfach so wie im Fußball gehabt.
Sandro Wagner nicht vergessen.
Ja, Sandro Wagner bei Unterhaching. Unterhaching ist er auch drüben. Der macht angeblich einen sehr guten Job drüben.
Also. Sinan, ich habe noch eine ganz kleine Geschichte, weil man darf ja nie vergessen, dass du auch wirklich ein begnadeter Fußballer bist. Und das eine oder andere hast du dann doch erreicht, auch wenn du vorher gesagt hast, so talentiert war ich ehrlich gesagt gar nicht. Schau mal, wir haben dann natürlich auf deinem Instagram-Account ein bisschen gestöbert. Und was haben wir da? Du hast nämlich Geschichte geschrieben als Spieler. Du warst nämlich der erste Spieler, der in der 2013 gegründeten Youth League ein Tor geschossen hat. Also du hast das erste Tor in der Youth League geschossen, 2013. Da haben wir den Ball auch noch dicht dahinter, knackig jung, also eigentlich gar nicht so viel Unterschied zu heute. Sind das so Momente, die du dir dann schon ab und zu mal wieder vor Augen führst und sagst, hey, eigentlich dafür, dass ich meine Karriere mit 22 beenden habe müssen, so schlecht war es eh nicht.
Nee, dass du das erwähnst, ist komplett so, weil natürlich darf ich nicht vergessen, dass ich habe für Manchester City gespielt und das wird für immer bleiben und auch so eine Geschichte, dass ich da der erste Torschütze war, das war halt, wie gesagt, ich sag mal, im richtigen Zeit, richtigen Ort, so wie wo mich auch mein City gescoutet hat. Die waren da, ich habe eine halbe Stunde gespielt, die haben mich gescoutet. Wir hatten das erste Spiel in der Youth League, ich hatte den ersten Freistoß, habe ihn reingemacht und auf einmal war ich da der erste Torschütze und ich habe nach dem Spiel das nicht realisiert, aber da kamen auf einmal 4, 5 Kameras, einer kommt mit dem Ball und da schreibe ich so, was geht denn jetzt ab? Und dann kam erst irgendwer von City und der sagt, ja, du bist der erste Torschütze und das Foto, was du gezeigt hast, das hat der Patrick Vieira fotografiert, der in beim Sitz war in bei der UEFA und der hat das fotografiert und hat es mir geschickt, der hat gesagt, schau, wo du bist. Und das habe ich halt dann gespeichert und da dann nochmal gepostet, weil natürlich das ist halt etwas, was ich mein Leben lang mitnehmen darf, sage ich mal, und kann.
Sinan, es war unglaublich interessant, mit dir zu sprechen über dein Leben, über den Fußball und so die Gedankenwelt. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass Haaland zu Manchester City geht, weil da bist du daran beteiligt, dass wir dich mit spätestens 34 Jahren, also 7 Jahre geben wir dir schon Zeit, also weil du musst ja noch die eine oder andere Lizenz auch machen, Bundesliga-Trainer bist. Ja, davon gehen wir mal fix aus und in der Zwischenzeit.
Eine Lizenz fehlt mir noch.
Genau, die Pro-Lizenz fehlt dir ja noch.
Die Pro, die fehlt mir noch, die mache ich noch und nächstes Jahr hoffe ich, da darf ich dann anfangen und dann bin ich fertig und dann geht's los und in 7 Jahren werden wir dann wieder hier sitzen und dann werden wir andere Sachen reden.
Sehr gut, so machen wir das. Sinan, Dankeschön für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke und euch.
Schöne Grüße in die Steiermark.
Servus.
Ciao. Dankeschön, bis bald. Ciao, ciao.
Ruf mich an.
Ja, noch so jung und trotzdem schon ziemlich viel zu erzählen. Das war ein sehr spannendes Gespräch, würde ich meinen. Und ich glaube, man wird auch in Zukunft noch was von ihm hören. Und das hat er ja selber auch angekündigt, dass man ihn vielleicht als Bundesliga-Trainer dann irgendwann sehen wird.
Ein äußerst eloquenter junger Mann, 27 Jahre ist er erst alt und hat schon so viel erlebt. Heute waren übrigens JC, Max und Holger am Start und ich war auch dabei und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch den Podcast jetzt nochmal zu Gemüte geführt habt. Bleibt uns gewogen, hinterlasst uns eine gute Bewertung und bis bald. Ciao.